Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Inclusive Design. Ralf und ich freuen uns sehr, dass wir heute aus der Praxis auf der FIFCon berichten können und möchten euch motivieren, in eurem Job ein paar Dinge besser oder anders zu machen, damit man halt für andere Menschen das Leben etwas einfacher machen kann. Ich bin Dagmar Wehr und bei der Deutschen Telekom Senior User Experience Designerin und Expertin halt für Barrierefreiheit.
Ich bin Ralf Osowski, ich bin bei der Deutschen Telekom Technik, ein zentraler Ansprechpartner für Ergonomie und Barrierefreiheit für die Software, die wir intern nutzen. Gemeinsam haben Dagmar und ich ein Netzwerk barrierefreie Software in der Deutschen Telekom gestartet, das inzwischen aber auch großartig gut gewachsen ist.
Ja, bei der Deutschen Telekom gibt es einen Inklusionsplan und Inklusion bedeutet für die Deutsche Telekom das selbstverständliche und respektvolle Miteinander aller Beschäftigten, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Weltanschauung oder eben Behinderung. Das bedeutet bei uns bei der Telekom auch, dass alle IT-Anwendungen, die von den Mitarbeitern genutzt werden, barrierefrei gestaltet werden müssen. Wenn man über Inclusive Design spricht, gibt es ein sehr breites Feld auch in Bezug auf Bildgestaltung oder Sprachgestaltung. Mit unserem Vortrag heute konzentrieren wir uns aber auf das Inclusive Design von IT-Anwendungen, weil das unser Arbeitsschwerpunkt ist. Bevor wir jetzt weiter einsteigen, möchte ich euch gern ein Bild zeigen, und zwar von dieser Rampe, die in einer Treppe mündet. Diese Situation treffen häufig Anwender an, wenn sie mit IT-Anwendungen arbeiten. Sie kommen bis zu einem gewissen Grad ganz gut voran, aber ab einer bestimmten Stelle kommen sie aufgrund eines Handicaps oder einer Einschränkung nicht mehr weiter und müssen deswegen fremde Hilfe annehmen. Wenn wir mit Projekten Kontakt aufnehmen, um halt über das Thema barrierefreie Gestaltung und Inclusive Design zu sprechen, dann hören wir häufig Aussagen wie, dass es doch nur kleine Usergruppen gibt, die das Thema betreffen, oder dass man, warum man das überhaupt machen muss, aber das habt ihr ja auch in dem vorherigen Vortrag schon gehört, dann, dass dadurch Projekte sehr teuer werden oder dass es halt ein Riesenaufwand ist, aber nur wenigen hilft und außerdem macht es kein schönes Design. Mit diesen Mythen möchten wir heute ein bisschen aufräumen. Wenn man an Menschen mit Handicap denkt, dann denkt man häufig an ja, blinde Menschen oder halt taube Menschen, wie hier diese beiden jungen Damen, die eben in der Gebärdensprache sprechen. Oder man denkt halt an Menschen mit einer motorischen Einschränkung, wie hier diese junge Dame im Rollstuhl. Aber was ist auch mit Menschen, die halt psychische Probleme haben oder Depressionen? Ich selber, trage eine Brille, wie ihr vielleicht auf dem Eingangsfoto gesehen habt. Aber ich würde mich nicht als seheingeschränkt einstufen. Nur wenn ich schwimmen gehe und meine Brille absetze, dann bin ich schon temporär eingeschränkt. Genauso kann es passieren, dass man temporär eingeschränkt ist, wenn man sich einen Arm oder eine Schulter bricht. Weiterhin gibt es Situationen, wo man quasi eingeschränkt ist. Wie hier der junge Mann, der versucht, ein Foto zu machen und dann stark von der Sonne geblendet wird. Oder wenn man im Winter versucht, mit Handschuhen ein Smartphone zu bedienen. Das funktioniert auch nicht so gut. Situationsbezogen eingeschränkt ist man auch, wenn man in einer lauten Umgebung halt versucht, sich zu konzentrieren, wie jetzt hier in einer Bar oder an einem Flughafen. Oder wie vielleicht viele von uns mittlerweile in einem Großraumbüro sitzen oder die Herausforderung jetzt haben im Homeoffice, wenn vielleicht auch die Kinder im Hintergrund spielen. Und was natürlich so ist, dass unsere Einschränkungen wachsen, dadurch, dass wir älter werden und dadurch haben wir andere Bedürfnisse. Inclusive Design ist deshalb die Entwicklung und Gestaltung für Bedürfnisse von Menschen mit permanenten Einschränkungen, temporären Einschränkungen, situationsbezogenen Einschränkungen und sich verändernden Einschränkungen. Es schafft also Systeme, die von so vielen Menschen wie möglich bedient werden können. Und deshalb ist es also für uns alle. Ich möchte jetzt euch kurz die permanenten Einschränkungen vorstellen und auch, welche Auswirkungen diese haben, wenn wir IT-Systeme nutzen. Dabei gehen wir halt auf die seheingeschränkten Nutzer, die blinden Nutzer, die Nutzer mit motorischen Einschränkungen, Gehörlose oder Schwerhörige und Nutzer mit kognitiven Einschränkungen ein. Seheingeschränkt sind Nutzer, die trotz einer Sehhilfe nicht mehr als 30% Sehvermögen haben. Häufig kommen noch weitere Wahrnehmungsprobleme hinzu, wie zum Beispiel eine erhöhte Blendempfindlichkeit oder eine Störung in der Farbwahrnehmung. Wobei Farbwahrnehmung jetzt nicht nur stark seheingeschränkte Nutzer betrifft, sondern 8-10% der Männer sind farbfehlsichtig. Und das sind schon, finde ich, sehr viele. Welche Herausforderungen gibt es bei IT-Systemen? Die Inhalte müssen genügend groß und kontrastreich sein. Dafür gibt es Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Bildschirmlupe, wie ihr hier oben seht, oder ein kontrastreiches Farbschema. Hier unten haben wir auch einmal einen High-Contrast-Mode, wo ihr sehen könnt, wie Farben mit einem hohen Kontrast dargestellt werden und häufig treten dann Probleme auf, dass Elemente nicht mehr sichtbar sind. Wir haben an verschiedenen Stellen unseres Vortrages nochmal Links eingefügt, wenn ihr im Nachgang, ich denke, dass der Zugang möglich ist auf die Folien, oder ihr guckt in dem Video nach, dann könnt ihr sehen, dass da nochmal man weitere Informationen finden kann. Wir haben hier ein Beispiel von einer Kollegin von uns, die Diana Klaus, die blickt durch einen engen Tunnel und ihr Sichtfeld hat sich kontinuierlich verändert und sie ist noch lange Auto gefahren, aber irgendwann konnte sie das nicht mehr. Und Diana hat bei uns das Problem, dass sie Kollegen um Hilfe bitten muss, wenn sie ihr Passwort ändern will, weil wir die Situation damals so hatten, dass die Schrift auf helle Schrift auf hellem Hintergrund war und das war für sie nicht wahrnehmbar. Und hier rechts sehen wir auch eine Simulation hier oben von einer normalen Sicht und unten, wie Diana halt Bilder sieht, Seiten sieht. Wenn wir blinde Nutzer im Kopf haben, dann denken wir häufig, dass diese Menschen nur schwarz sehen, aber das ist nicht so. Sie haben häufig noch ein Restsehvermögen dahingehend, dass sie noch hell oder dunkel unterscheiden können. Und dann sehen sie zum Beispiel, dass ein Mensch vor ihnen steht, aber sie können halt nicht das Gesicht erkennen und deswegen halt diese Menschen dann nicht erkennen. Bei IT-Systemen können halt dann die üblichen Ein- und Ausgabegeräte wie Bildschirm oder Maus nicht verwendet werden. Und deswegen nutzen sie spezielle Zusatzausrüstungen, die textuelle Inhalte in taktile, erfühlen oder akustische Hörinformationen umwandeln. Hier haben wir ein Beispiel von einer Braillezeile. Diese hellen Punkte sind kleine Stifte, die gehen rauf und runter und damit kann dann der Anwender diese Stifte erfühlen und die Inhalte quasi mit den Fingern lesen. Bei motorisch eingeschränkten Nutzern ist es so, dass sie Arme oder Finger nicht mehr feinmotorisch bewegen können und häufig gibt es da auch temporäre Einschränkungen durch einen Unfall oder einen gebrochenen Arm. Dadurch werden dann normale Eingabegeräte wie Tastatur oder Maus zu einem Problem und es gibt verschiedenste Hilfsmittel. Hier haben wir ein relativ einfaches, das ist einfach eine Schablone, die auf die Tastatur gelegt wird, sodass die Finger in diesen Mulden liegen können und wenn jemand einen Tremor, also Zittern in den Fingern hat, dann besser die Buchstabenadresse also ansteuern kann. Auch hier haben wir noch ein Beispiel von einem Kollegen mitgebracht, von dem Julian Breuers, der eine angeborene Gelenkunbeweglichkeit und Muskelschwäche hat. Er arbeitet bei uns im Remote-Service für Großkunden und man sieht hier rechts, mit Hilfe seiner Spezialtastatur und Maus kann er die Anwendung bedienen. Er hat aber allerdings Probleme, wenn er halt sein Headset aufsetzen möchte und wir haben zur Sicherung unserer Daten eine sogenannte MyCard, die muss an der Seite von dem Rechner eingesteckt werden. Die ist für ihn natürlich dann auch schwierig einzuführen und dann braucht er Hilfe von Kollegen. Gehörlose Nutzer, da gibt es eine Besonderheit. Wenn Menschen taub geboren werden, lernen sie häufig als erste Sprache quasi die Gebärdensprache, wie wir sie hier rechts sehen. Und die Gebärdensprache hat eine ganz, ganz andere Grammatik als unsere Lautsprache. Und deswegen ist unsere Lautsprache und somit auch ein geschriebener Text für gehörlose Nutzer sehr schwierig zu lesen. Audio- und Videoinhalte können von gehörlosen Nutzern nicht wahrgenommen werden und deswegen brauchen sie dann halt Untertitel oder idealerweise dann auch die Gebärdensprache. Bei den Nutzern mit kognitiven Einschränkungen gibt es auch ein sehr breites und unterschiedliches Feld und deswegen können wir das jetzt hier nicht so konkret benennen von den Beispielen her, haben aber ein Beispiel mitgebracht, eine Simulation von Dyslexia. Und zwar sieht man hier, dass hier diese Buchstaben so springen und das ist so das, eine Simulation, wie Menschen mit Dyslexia ein Leseerlebnis haben. Also es ist sehr, sehr schwierig, sich zu konzentrieren und einzelne Wörter zu fixieren und dann auch zu erkennen. Eine Hilfestellung ist dann eine einfache Sprache. Wichtig sind auch ein einheitliches Design und auch eine Eingabeunterstützung, um Fehler zu vermeiden. Wichtig ist auch, dass diese Anwender genügend Zeit haben. Wir haben noch ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar ist es so, dass ca. 15% der Weltbevölkerung über eine Einschränkung oder mit einer Einschränkung lebt und dass die meisten Einschränkungen die Menschen im Laufe ihres Lebens durch eine Erkrankung erleiden. In Deutschland, habe ich vor 1-2 Jahren gesehen, waren das über 80% der Personen, die eine Einschränkung haben, haben diese durch eine Krankheit erlitten. Hinter diesen Menschen steht aber auch noch ein großes Einkommen, ein großer wirtschaftlicher Faktor. Und was wichtig ist, dass viele Kunden mit einer Einschränkung, also über 70%, ihre Webseite verlassen, wenn sie schwierig zu bedienen ist. Und das ist sehr viel vom Kunden, vom Online-Umsatz. 10% ist schon eine große Summe, wenn man manchmal schaut, wie Unternehmen versuchen, auch Umsätze zu generieren. Das war jetzt ein kurzer Überblick über Inclusive Design, für wen und warum, aber auch über permanente Einschränkungen. Und im nächsten Schritt wird der Ralf etwas zum Thema barrierefreie Software einkaufen erzählen.
Genau. Die Dagmar arbeitet bei uns in der Telekom IT. Die Einheit ist natürlich, wie der Name schon vermuten lässt, sehr stark mit der Erstellung von Software beschäftigt. Und dementsprechend wird darauf Wert gelegt, dass diese Anforderungen bekannt sind, die wir gleich noch kennenlernen werden und auch umgesetzt werden. Ich arbeite in der Technik. Bei uns wird sehr viel beschafft. Das hat ja auch der Christian Bühler vorhin im Vortrag gesagt. Also auch öffentliche Hand, die beschaffen muss. Das heißt, Software ist da, muss ausgewählt werden. Und da ergeben sich eben dann auch besondere Herausforderungen. Probleme haben wir ja heute nicht mehr. Und auf der nächsten Folie sind da mal ein paar Beispiele dargestellt. Das eine ist, es gibt gesetzliche Regelungen. Da hatte der Christian Bühler auch einiges von genannt. Die sind aber international durchaus unterschiedlich. Das heißt, wir werden sehen, die werden sich immer auf die gleichen Anforderungen beschäftigen, aber betreffen andere Produkte. Das ist also ein Problem, was von Land zu Land unterschiedlich ist, sodass Lieferanten, mit denen wir in Kontakt kommen, da sehr unterschiedliche Erfahrungen, Notwendigkeiten haben und dadurch auch anders reagieren. Dann haben wir Lieferanten, wenn wir sie dann damit konfrontieren, klingt jetzt ein bisschen aggressiv, die Anforderungen stellen, dann lesen die durch. Das Thema Blinde hatten wir gerade schon. Für die ist sehr vieles sehr schwer zugänglich. Dann steigen die beim Thema Blinde aus und sagen, entweder wir können das komplett machen, perfekt, oder wir fangen erst gar nicht an. Oder weil sie keine Lösung für die Gruppe der Blinden wissen, blockieren sie praktisch oder fühlen sich blockiert und haben nicht. Da gibt es dann noch darauf zu achten. Dann haben wir das Problem, dass wir auch vielen Bereichen mit Nischenprodukten zu tun haben. Die Hersteller haben das in Anführungsstrichen nicht nötig, denen ihre Unique Selling Point ist ausreichend, sodass sie da auch keine Konkurrenz haben, die Gleiches bietet, barrierefrei. Auf der anderen Seite haben wir die Erfahrung gemacht, dass andere Softwarekunden nicht danach fragen. Auch das hatte der Christian Bühler vorhin mit dem rechtlichen Kontext. Es ist zwar rechtlich geboten, aber wenn ich eben erst gar keine Schwerbehinderten beschäftige, dann brauche ich auch meine Software so nicht einkaufen oder leiste Zahlungen, Ersatzzahlungen und kaufe mich quasi frei, sodass wir erleben, dass das Produkt von Mitbewerbern von uns nicht barrierefrei gefordert wird. Dann haben wir die Gefahr, wenn wir dann auf der Anforderung beharren, wird uns, weil wir ja in vielen Fällen auch ein großer Kunde sind, angeboten, eine Lösung zu schaffen. Die ist aber dann vom Standardprodukt abweichend. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Telekom-Sonderlösung reinrechnen, weil das dann bei allen weiteren Versionen zu großen Problemen, Anpassungen, Verzögerungen führt. Da sind wir sehr auf der Hut. Und auf der anderen Seite haben wir auch teilweise mit Startups zu tun. Diese Firmen sind einfach sehr klein, sehr flink und gehen ja auch mit kleinen Prototyp-Produkten schon an den Markt, völlig fokussiert darauf, Feature zu liefern. Die haben dann einfach nicht die Ressourcen, das jetzt langwierig Know-how aufzubauen und sich um nicht funktionale Anforderungen zu kümmern. Das sind so die großen Probleme, die wir hauptsächlich jetzt in dem Umfeld erleben. Aber es gibt auch Möglichkeiten. wie man damit umgehen kann und so ein paar Bausteine, mit denen man schrittweise zum Erfolg kommen kann, die ich eben aus meiner Praxis her, in meiner Praxis immer wieder anwende, möchte ich vorstellen. Das eine ist natürlich Awareness schaffen, also solche Vorträge, wie jetzt wir sie hier laufen haben und wie Dagmar sie auch hat und immer wieder hält, sind wichtig, um das Thema zu verdeutlichen. Wenn man bohrt, finden auch viele Kunden oder Lieferanten plötzlich, dass es auch Kollegen gibt oder sie selber zugeben, dass sie da auch erhebliche Probleme haben. Also das ist wichtig, den Punkt zu schaffen. Dann haben wir das Thema Tests auf Produkte durchführen. Da nehmen wir auch oft den kostenlosen BitV-Test. Unter dem Stichwort findet man im Internet ein beschriebener Test und kann damit mit dem Lieferanten diskutieren und versuchen, ihm zu verdeutlichen, wo sein Produkt mit der Barrierefreiheit eben noch kollidiert. Dann ist es ganz wichtig, weil es oft viele Problemfelder gibt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Wir haben ja schon gesehen, welche Behinderungsarten man alle unterscheiden kann. Ist es wichtig, dass man richtig fokussiert, richtig priorisiert. Da sehen wir dann im weiteren Verlauf auch noch Punkte, wo man das dann einfach immer wieder merkt, stimmt, da kann man sich drauf schrittweisen Weg machen. Ganz wichtig auch die Anregung, externe Experten einzubinden. Es gibt in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Israel, in den USA Firmen, die da Expertise haben und da anzuregen, sich die Expertise zu holen. Wir haben im Hause auch eine sehr profunde Expertentruppe, aber gut, die gehört halt eben bei uns zum Konzern, die können wir nicht mehr mitbewerben. Dann ist es wichtig, Roadmaps, also nicht alles auf einmal, wir hatten ja das Problem, alles auf einmal geht nicht, dass wir Möglichkeiten eröffnen, das schrittweise zu machen, richtige Priorisierung, Fokussierung, dass wir dabei aber auch dann auf die Produktroadmap der Hersteller eingehen und gucken, wo sind Nutzergruppen zu helfen, dass man rangeht oder wie passt es mit der Produktroadmap des Lieferanten zusammen. Vielleicht auch Redesigns. Viele stellen jetzt noch von Client-Software auf Web-Software um. Das ist ein guter Zeitpunkt und Web ist auch eine gute Technologie, um Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Und last but not least, die Dagmar hat geschmunzelt, als er an den Punkt kam, bei der Folie dranbleiben und loben. Es ist wirklich, es ist tatsächlich für die viele das erste Mal, dass sie damit zu tun haben mit der Anforderung. Und viele unserer Ansprechpartner sind dann, wenn sie damit dann an ihre Entwicklungsteams gehen, auch selber in einer Verteidigungsposition, müssen sich da also auch erstmal Rückgrat bilden und sich da durchsetzen. Und dann ist es eben auch wichtig, die Fortschritte zu loben, auf der anderen Seite auch Verbindlichkeit einzufordern. Das gilt so für normale Produkte in der Firma. Es gibt aber auch zunehmend Open-Source-Produkte, die wir auch in der Firma einsetzen, in dem Umfeld. Da ist der erste große Unterschied, so eine Entwickler-Community ist eben kein Vertragspartner. Mit denen können wir nicht die normalen Verträge aushandeln. Da ergeben sich schon durchaus Schwierigkeiten. Dann sind wir in der Regel, treten wir unter der Farbe Magenta auf. Großes Unternehmen ist gerade in so einer Community auch ein schwieriger Punkt, wird da also kritisch gesehen, wenn wir uns dann in der Community einmischen, unter dem Markennamen. Dann haben wir eben das, umgekehrt geht es eben dann dazu, Vertrauen und Beziehungen sind eben wichtig, das heißt in der Community aktiv zu sein, da einen guten Ruf zu haben. Das ist eben eine ganz andere Arbeit, als wenn ich mit einem Auftrag arbeite, einer Softwarefirma Geld gebe und die auf Aufträge wartet und Profit machen will und deswegen auch solche Aufträge annimmt, selbst wenn sie selber das jetzt nicht so wichtig finden. Also es ist eben am Ende kein klassisches Standardprodukt. Dazu eben auch in den Communities ja auch die Frage, ob ich den Master Branch einsetze oder ob ich irgendwelche Eigenentwicklungen abkoppel. Da gilt es dann in Open Source nochmal besonders drauf zu gucken. Da haben wir auch inzwischen ein paar Erfahrungen gesammelt und Lösungsansätze da sind eben, dass wir im Gegensatz bei einem Produkt, wo wir direkt so einen kompletten Bericht abliefern, was alles fehlt, besser mit einzelnen Punkten hinkommen. Dass es auch sehr wichtig ist, auch da hat der Christian Bühler vorhin ja schon darauf hingewiesen, dass die Barrierefreiheit auch mit der Usability, also mit dem gesamten Benutzererlebnis zusammenhängt. Und viele der Punkte, die wir in der Barrierefreiheit haben, eben auch den Nutzbarkeit sind. Also Dagmar hatte das vorhin schon gezeigt, das Bild von dem Foto draußen bei tiefstehender Sonne, ein Foto machen oder Design. Ich kann also meine Nutzererlebnis für alle Nutzer, Nutzerinnen verbessern, indem ich das umsetze. Und das kann ein Anreiz sein, dass die Community darauf einsteigt. Schließlich versuchen wir eben jetzt auch fertige Merge-Requests zu liefern, die dann eben in den Master-Branch mit reingehen, also um wirklich das Standardprodukt wieder, das ist wieder wie bei dem Lieferanten, wir wollen das Standardprodukt verändern und nicht uns eine hauseigene Version abkoppeln. Das ist wichtig, damit man eben auch von allen Neuerungen profitiert. Ja, das ist das Thema der Open Source. Dann, wie gesagt, also interne Entwicklung gibt es bei uns im Haus natürlich auch und insgesamt, selbst also auch bei den Lieferanten, ist natürlich der Punkt, wie gehe ich vor bei der Softwareentwicklung? Und gibt es eben die Normen und Standards, haben wir das mal überschrieben. Auch da hatte der Christian schon, Müller schon einiges zu gesagt. Im Prinzip gibt es also eine ISO-Norm, die Nummer kann man ja nachlesen. Dann gibt es die Web Content Accessibility Guideline, ein Quasi-Standard, aber keine Norm, die aktuell in der Version 2.1 veröffentlicht ist. Und dann tauchen immer wieder Dinge auf. Die BitV wurde auch vorhin erwähnt, die EN wurde auch erwähnt. Die referenzieren am Ende aber tatsächlich fast alle diese WCAG. Sprich, das ist eigentlich ein Quasi-Weltstandard und an dem werden wir uns auch im Weiteren dann jetzt orientieren in der Darstellung. Diese WCAG nennt sogenannte Prinzipien auf der obersten Ebene. Die haben wir also mit drei Ebenen runtergebrochen, drei Kapitelstrukturen quasi. Und in der obersten Ebene sind die Prinzipien der Wahrnehmbarkeit. Das ist zum Beispiel der Untertitel für Gehörlose, wie wir vorhin schon gehabt haben. Dann ist es die Bedienbarkeit, die Tastaturbedienbarkeit oder auch mit Standardschnittstellen verbundene Sondereingabegeräte. Das war das, was wir beim Julian Brauers gesehen haben. Eine spezielle Tastatur, die aber über eine Standardschnittstelle rangeht. Es ist die Verständlichkeit. Fehlervermeidung ist da ein ganz wichtiger Punkt oder eben auch klare und nachvollziehbare Fehlermeldungen. Das fällt unter die Verständlichkeit als ein Beispiel. Schließlich ist es die Robustheit. Das heißt, unabhängig davon, welche Endgeräte-Browser ich verwende, aber eben auch diese assistive Technologie, die auch schon mal auftauchte, Vorlesefunktionen oder Vergrößerungssoftwaren sollen unterstützt werden. Also um diese IT-Rampen, mal den Räume, den gebäudetechnischen Bereich zu nehmen, bauen zu können, muss die Barrierefreiheit von Anfang an rein ins Thema und deswegen ist auch der Titel Inclusive Design. Und auch das hatte der Christian Bühler vorhin ausgewiesen, dass es eben ein Design-Thema ist. Wie geht das jetzt tatsächlich? Jetzt habe ich einen Stapel von Anforderungen. Das sind übrigens so um die 75 Anforderungen, die da zusammenkommen in der WCAG. Wie kriegen wir die jetzt rein? Vor allem, wenn immer mehr agile Entwicklung auftaucht. Da ist ja nicht mehr die Möglichkeit, ich liefere ein Lastenheft oder Pflichtenheft ab, sondern ich muss halt eben gucken, wie kann ich das in agiler Entwicklung gut unterbringen. Und da haben wir mal ein bisschen im Internet rumgeguckt und festgestellt, viele Methoden, Tools, Artefakte, Rituale, wie immer das in den verschiedenen Methoden und Vorgehensweisen heißt, der agilen Softwareentwicklung, kann man nutzen, um diese nicht funktionalen Anforderungen der Barrierefreiheit unterzubringen. Also in Foren und Blogs gibt es da reichlich Artikel zu, da habe ich auch ein bisschen recherchiert und da was zusammengestellt. Und es ist auch so, dass nicht eins von dieser Werkzeuge allein selig machend ist. Es macht der Mix aus. Und weil agile Teams ja sehr unterschiedlich arbeiten und ja auch autonom und selbstständig sind, macht es Sinn, dass das Team sich diesen Mix zusammenstellt. Eins der Tools oben links direkt die Personas. Das ist das Erste, was wir Dagmar und ich auch ausgearbeitet haben. Und das wollen wir jetzt als Beispiel vorstellen. Personas sind wahrscheinlich vielen bekannt. Das sind also nicht fiktive Figuren, sondern sie sind typische Vertreter von NutzerInnengruppen. Also sie sind zwar nicht real eine Person rausgegriffen und die eins zu eins beschrieben, stehen aber mit typischen Eigenschaften dafür. Helfen uns, den Blickwinkel der Menschen einzunehmen, der Nutzer und Nutzerinnen, und sind typischerweise begleitend in der ganzen Entwicklung vorhanden, weil man sie am Anfang aufgestellt hat oder ausgewählt hat, je nachdem, ob ich jetzt Kundengruppen adressiere oder bei uns auf Mitarbeitergruppen. Und sie eignen sich deswegen besonders gut, um nicht funktionale Anforderungen zu transportieren und sie permanent im Entwicklungsablauf und im Test im Blick zu halten. Wir haben dafür in der Telekom Personas mit Handicap entwickelt, 3 Stück. Ein Kollege von HR, der sehr viel mit den Schwerbehinderten zu tun hat, deren Ausrüstungen und Sondersoftware bestellt. Und die stehen jetzt für Aufgaben in unserem Unternehmen für typische Dinge. Das gelte es natürlich jetzt in einer anderen Situation nochmal zu gucken, was wären also dann meine Gruppen, was wären typische Personas mit Handicap. Von den 3 wollen wir jetzt uns auf eine konzentrieren. Die erste, das ist die Elisabeth Schmidt. Die ist auch, glaube ich, am einfachsten so, um sich da ein bisschen reinzuhören. Personas gehen eben immer auf ein bisschen Kontext rein. Also eine Kollegin, die also in dem noch einige Jahre zu arbeiten hat, aber auch schon einige Jahre Erfahrung hat. Ihre Behinderungen sind eine Sehbehinderung, ein leichter Tremor. Da wirkt sich natürlich dann auf eine Mausbenutzung an oder auch die Frage, wie kleinteilig Oberflächen sind. Sie ist eine erfahrene Computernutzerin, kann fließend 10 Finger blind schreiben, braucht aber auch spezielles Licht. Auch das hatten wir vorhin schon mal, das Thema der Blendempfindlichkeiten, die da auftauchen, verwendet einen großen Monitor und hat eben auch Hilfssoftware auf dem Rechner. Dann geht es eben auch drumherum. Also so eine Elisabeth Schmidt als Vertreterin dieser Gruppe ist eben auch durchaus alles andere als ein Opfer ihrer Behinderung, die also im stillen Kämmerlein sitzt. Sie ist also körperlich aktiv, sie ist, hat ein soziales Netzwerk, sie ist auch im jetzt Bereich Nachrichten, Social Networks aktiv. Aber es gibt halt eben Probleme, Schwierigkeiten beim Lesen kleiner Texte. Das ist oft auch ja ein Problem, auch im Smartphone-Bereich, aber eben auch auf Internetseiten oftmals ein Problem. Und auch das Ansteuern kleiner Icons ist eben Wert auf, je nachdem, wie kleinteilig Oberflächen sind. Also wir kriegen hier mit, die Kollegin ist also tatsächlich jemand, wo man sagen kann, es lohnt sich und es ist eigentlich selbstverständlich, dass wir dafür sorgen, dass die weiter ihre Erfahrungen bei uns mit einbringen kann, weil es einfach geschätzte Kolleginnen und Kollegen sind. Das motiviert uns dann eben weiterzugehen in der Entwicklung. Aber jetzt haben wir schon die Frage ein bisschen gehört, was so besondere Probleme bei ihr darstellt und daraus ergeben sich dann Anforderungen, die sie hat. Mit Blick auf die 4 Prinzipien, die wir auf der Folie vorher hatten, sind für die Persona Elisabeth 2 der Prinzipien besonders wichtig. Nämlich die Wahrnehmbarkeit. Da geht es für sie um die Kontraste von Texten, dass die gut erkennbar, einen guten Hintergrund, auf einem hellen Hintergrund dunkle Texte oder umgekehrt, dass der Abstand gut ist. Und beim Thema Farben ist es auch oft ein Problem. Also entweder kann ich mir Farben anpassen oder zumindest muss ich die Farben nicht gut erkennen können, um die Informationen zu erhalten. Klassiker ist, die Verkehrsampel ist barrierefrei, weil die runden Lampen an verschiedenen Positionen sind. Ihre Farbe ist egal, die könnten alle weiß sein. Wir wüssten trotzdem intuitiv, wie sie funktioniert. Das andere Prinzip, was für Elisabeth wichtig ist, ist die Bedienbarkeit. Und da geht es ihr speziell um die Tastaturzugänglichkeit. Sie muss also an jede Ecke hinkommen, an jede Funktion hinkommen. Sie muss aber auch wieder wegkommen. Das ist auch ganz wichtig, die sogenannte Tastaturfalle, dass man, wenn man merkt, nee, da wollte ich jetzt gar nicht hin, im schlimmsten Fall eben da nicht wieder wegkommt. Und dann ist die Frage, wie kann ich jetzt weitermachen, weiterarbeiten? Das sind die Anforderungen auf der eine Ebene praktisch drunter, unter den Prinzipien, die sogenannten Richtlinien. Und die WCAG geht dann noch einen Schritt weiter runter und gliedert diese Richtlinien dann auf in ca. 75 sogenannte Erfolgskriterien. Die kann man eigentlich als Anforderungen formulieren. Da sehen wir eben hier aus der Richtlinie Unterscheidbarkeit. Dann ist hier, ich habe Tempo drauf gemacht. Okay, in der WCA. Gut, geht aber auch. Also die Richtlinie 1.4 ist hier gezeigt. Das ist jetzt ein Schnipsel aus der 2.0er WCAG im Internet. Und darunter sieht man dann das Beispiel der ersten eines Erfolgskriteriums, also diese dritte Ebene drunter. Und das sind dann wirklich Dinge, die sind geschrieben wie Softwareanforderungen und so, dass man die tatsächlich auch in die Entwicklung mit einkippen kann. Und ganz wichtig ist, zu jedem dieser Erfolgskriterien gibt es mit diesem Erfüllen und Verstehen ein Understanding und How-to in dem Englischen dann entsprechende Hintergrundinformationen, die mir zeigen, warum ist diese Anforderung und für wen wichtig. beziehungsweise welche Folgen hat das oder welche Hürden stellen sich, wenn sie nicht erfüllt ist. Beim Erfüllen ist es dann auch tatsächlich bis auf die Codeschnipselebene runter Technologien, die besonders gut geeignet sind, die Anforderungen zu erfüllen. Es gibt aber auch immer Beispiele, Negativbeispiele, wo man sagt, also damit werdet ihr nicht weiterkommen. Das alles ist also schon unter diesem W3.org im Internet zu finden. Es gibt aber auch im Netz jede Menge Tutorials und Guidelines, mit denen man also dann die Entwicklung sich da also Hilfe holen kann. Es gibt auch öffentlich verfügbare Style Guides, die also da als Nachschlagewerk verwendet werden. Und um das so ein bisschen plastischer zu machen, wird die Dagmar uns jetzt im Folgenden einige anschauliche Do's and Don'ts zeigen, wie das dann zum Erfolg wird.
Okay, danke, Ralf. Ja, Design Do's and Don'ts, ein paar praktische Tipps. Erstmal zum Einstieg haben wir hier so zwei Negativbeispiele mitgebracht. Ich erkläre sie halt kurz. Ich glaube, es ist nicht zielführend, jemand, der blind ist, auf einer heißen Platte mit Brailleschrift lesen zu lassen, dass es heiß ist. Und auch einfach nur ein ausgedrucktes Blatt Papier mit den Punkten, die ja sonst erhoben sein müssen, zum Lesen hilft einem blinden Menschen auch nicht so wirklich weiter. Wir haben euch jetzt erstmal ein paar Tipps für Seheingeschränkte mitgebracht. Also wichtig und das Allerwichtigste für Menschen mit Seheinschränkungen sind gute Kontraste und lesbare Schriftgrößen. Und davon profitieren nicht nur Menschen mit einer Seheinschränkung, sondern jeder von uns. Vor allen Dingen, wenn man lange am Bildschirm sitzt und vielleicht abends dann auch müde ist. Wichtig sind aber auch, ist auch, dass relevante Informationen gut sichtbar und erreichbar sind und dass man nicht alles irgendwo in irgendwelchen Downloads vorgräbt. Dann ist es wichtig, dass man eine Kombination aus Farben, Form und Text nimmt. Weil, wie Ralf eben schon sagte, wir wissen bei der Ampel, wo jetzt grün und rot ist, weil wir das gelernt haben. Aber wenn man nur ein Bubble hat, dann kann man es nicht unterscheiden. Wichtig ist auch, dass man einen linearen und logischen Aufbau im Layout hat. Vor allen Dingen, wenn man an Menschen denkt mit einer Bildschirmlupe oder so einen Tunnelblick, wie die Jana hat. Wenn sie dann von oben links nach unten rechts springen muss, ist das für sie natürlich sehr schwierig. Und das halt auch Buttons und die Benachrichtigungen in einem Kontext stehen und nicht zu weit auseinander stehen. Wir haben auch ein paar Tipps zum Selbsttest mitgebracht. Man kann also den High-Contrast-Mode einstellen, wie wir das hier sehen einmal. Es gibt ein nettes kleines Tool, den Color Contrast Analyzer, mit dem man sehr schön messen kann, ob die Farbkontraste ausreichend sind, sowohl für kleine als auch große Schrift. Und ein Tipp ist auch, dass man auf mobilen Endgeräten testet. Design für Blinde. Dort ist es wichtig, dass man bei Bildern ein beschreibendes Alt-Element hat oder halt auch Abschriften zu Videos zur Verfügung stellt. Und zwar ist es dann auch bei Icons so, wenn ich jetzt ein Icon habe, zum Beispiel mit dem ich dem Anwender sagen möchte, dass er sichern kann und ich hinterlege keinen Alttext, dann würde er nur den Dateinamen des Icons vorgelesen bekommen. Aber so würde er dann, wenn ich einen passenden Text hinterlege, sichern vorgelesen bekommen. Hier ist auch wieder das lineare und logische Layout sehr wichtig. Darüber hinaus ist auch wichtig, dass man die Inhalte richtig strukturiert. Was wir optisch wahrnehmen, also eine Überschrift und eine Unterüberschrift, das hilft uns ja beim Strukturieren, beim Erfassen und Scannen von Texten. Aber das hilft auch blinden Menschen, weil die können sich die Überschriften gesondert auslesen lassen und erkennen dann schnell die Struktur einer Seite. Wichtig ist dafür aber, dass dann halt eine Überschrift nicht nur einfach in Fett dargestellt wird, sondern wie gesagt, wie hier man auch links sieht, entsprechend richtig ausgezeichnet wird im Code. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Anwendung so baut, dass sie komplett mit der Tastatur bedient werden kann, weil wir haben ja gesehen, eine Mausbedienung entfällt. Und auch hier ist es wichtig, dass man Links und Überschriften auch, gut beschreibt, damit sie halt blinden Menschen nutzt. Hier haben wir auch wieder das Thema, wie mit den Überschriften. Blinde Nutzer können sich Links in Überblick vorlesen lassen, aber wenn da auf einer Seite 10-mal Klick hier steht, dann nützt ihnen das gar nicht, sondern sie müssen genau wissen, wo dieser Link sie hinführt. Hier haben wir dann einen schnellen Überblick über Tastaturbedienbarkeit noch einmal aufgeführt, welche Schritte man nutzen kann und wie man einzelne Elemente öffnen kann. Aber das Wichtigste haben wir zum Schluss mitgebracht. berücksichtige Nutzer mit permanenten, situativen und temporären Einschränkungen während des gesamten Entwicklungsprozesses. Halte sie immer im Fokus und versuche immer wieder die einzelnen Perspektiven einzunehmen. Und unser Fazit ist, Inclusive Design ist für uns alle. Es gibt viele einfache Dinge, die ihr zu Inclusive Design beitragen könnt. An dieser Stelle möchte ich vielen Dank sagen. Wir haben, glaube ich, 3 Minuten überzogen. Sorry, ich konnte die Uhr nicht nebenbei sehen, weil ich jetzt hier im Bildschirmpräsentationsmodus die andere Sicht nicht mehr hatte. Aber ich denke, dass wir noch ein bisschen Zeit für Fragen haben.
Ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Habe ich jetzt hier? So, ich habe natürlich einige Bemerkungen bekommen, schöne Bemerkungen aus dem Publikum. Zum einen hat jemand den Hinweis gemacht, dass er Webseiten mit Links testet oder Links. Und einfach mal ein direktes Feedback an euren Vortrag, weil es ja auch darum ging, Awareness zu kreieren. Zum einen ein Lob, dass die Telekom als großer Konzern sich mit Open Source auch beschäftigt und einen Blick auf die Abläufe in der Community hat. Und auch einen Hinweis, wenn Bilder gepostet werden, ob diese dann, dass immer wieder an die Beschreibung gedacht wird. Dann kam eine Frage aus dem Publikum, ob die Gruppe der Kinder und Jugendlichen auch unter Inclusive Design fällt. Da fehlt es ja auch noch an Erfahrung und Reife, um zum Beispiel auch Datenschutzerklärungen zu verstehen.
Also nach meinem Verständnis gehört zum Inclusive Design auch die Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Weil wenn ich eine Anwendung habe oder etwas gestalte, was von dieser Zielgruppe genutzt wird, dann sollten diese Zielgruppe auch Hinweise bekommen, unter welchen Rahmenbedingungen sie diese nutzen können. Und dann ist es natürlich eine Riesenherausforderung, zu sagen, ab welchem Verständnis können Kinder diese Vorgaben einhalten, verstehen, wahrnehmen und wo ist dann aber vielleicht auch die Grenze, dass die Eltern eingebunden werden müssen.
Gut, also für mich wäre das jetzt die Antwort ausreichend, sonst bitte noch Nachfragen über den Chat. Es wurde hier auch gefragt, ob ihr die Webseiten der Telekom testet. Und sicher auch, wenn ja, wie.
Wir beiden glaube ich jetzt eher weniger, also ich nicht. Die werden bestimmt schon getestet. Es ist tatsächlich so, rechtlich gesehen ist die Telekom nicht verpflichtet, das zu tun. Und aber wieder auf den Herrn Bühler hin, das kommt natürlich. Und es ist jetzt gerade so dieses Netzwerk, von dem wir am Anfang gesprochen haben, wo wir also in der Telekom verschiedene Kräfte bündeln, die sich mit dem Thema barrierefreier Software beschäftigen, ist jetzt gerade vor ein paar Wochen erst her, ist dann gelungen, dass da auch auf der Vorstandsebene der Telekom das Thema behandelt wurde und jetzt eben die Aktivitäten in Richtung dieses European Accessibility Act auch hin, dass wir eben auch jetzt in die Produktentwicklungen rein, also nicht nur die Webseite telekom.de, aber eben auch Apps, die wir haben und alle diese Dinge sukzessiv angegangen werden, um da nicht auf dem letzten Drücker rauszukommen. Auch intern haben wir natürlich das Problem, wir sind da Propheten, wir sind froh, wenn wir es überleben, aber wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, aber ich glaube, da wird es auf der Seite sicherlich noch Mängel geben.
Es wurde ja auch erwähnt, dass als Beispiel das Eye-Tracking fehlt. Ich vermute, das war als Beispiel gedacht, was nicht so ganz funktioniert.
Also wir haben einen Link in der Präsentation für Eye-Tracking. Und dort kann man halt ein kleines Video sich anschauen, wo jetzt dargestellt wird, wie Eye-Tracking funktioniert. Wir haben bei uns im Konzern keinen Mitarbeiter, der oder keine Mitarbeiterin, die mit Eye-Tracking arbeitet. Und deswegen hatten wir das jetzt hier nicht als explizites Beispiel in diesem Foliensatz. Aber wie gesagt, es ist ein Link in der Präsentation drin, was auf ein externes Beispiel verweist, oder der auf ein externes Beispiel verweist.
Es gibt
eine Kleindiskussion auf der Seite.
Bitte? Genau, es gibt
eine Kleindiskussion im Chat. Ja.
Eine Diskussion über den Kontrast, was man jetzt statt Rot-Grün nehmen kann. Und hier wird das, jetzt.
Genau, das könnt ihr ganz schnell anlesen. Genau, wir können das ganz schnell erden. Das Problem ist nicht die Frage, was nehmen wir statt Rot oder Grün, sondern das Problem ist das, was die Dagmar auch gezeigt hatte. Die Farbe ist immer ein Problem, wenn die Farbe der einzige Punkt ist. Also ein Klassiker, so eine Projektmanagement-Folie, wo dann der so ein Bubble ist, der in Rot, Grün oder Gelb sagt, wie der Projektstatus ist. Erstens, alle Projektstatus sind immer grün. Und zum anderen, wie Dagmar schon sagte, dann muss ich den Shape ändern. Also zum Beispiel Dreieck, Kreis oder, also mein klassischer Vorschlag ist mal rotes Quadrat, grüner Kreis und gelbes Dreieck oder sowas. Dann ist die Form entscheidend, weil Rot-Grün ist eine der Farbmöglichkeiten und auch der gerade von der Dagmar gezeigte Color Contrast Analyzer zeigt einem, ich glaube, 4 verschiedene Farbseheinschränkungen, die nur ein Ausschnitt davon, aber 4 davon werden auch simuliert und man sieht, dass eine Farbwahl, eine Farbpärchen für schwer zu finden ist, was für alle diese passt. Also Farbsehbehinderte sind nicht Rot-Grün-Verwechsler nur. Und Blinde haben nicht immer den ganzen Tag schwarz. Und es ist alles viel differenzierter. Und deswegen gilt es, das Problem ganz zu umgehen, indem man dann einfach sagt, die Farbe ist eine Hilfe für die Leute, die sie erkennen können, immer gut. Das sollte man nicht wegnehmen. Aber für alle, die die Farbe nicht verwenden können, sollte ein anderes Ordnungsmerkmal da sein.
Also ich habe das hier ja auch nochmal aufgeblendet, dass man eine Kombination aus Farben, Form und Text nimmt. Ne? Das ist es, das kurz zusammengefasst dann.
Ja.
Gut, jetzt hier ein CMS setzt für jedes Bild ein triviales Alt-Attribut ein, zum Beispiel Image. Das sollte, schätze ich, ja dann ersetzt werden.
Das könnte man dann nutzen in der Entwicklung, um praktisch systematisch den Code abzusuchen, wo habe ich eventuell, wo muss ich noch ran?
Ich hatte das jetzt so verstanden, dass das standardmäßig gesetzt worden ist, das Alt-Attribut. Das ist ja schon mal, sag ich mal, ein Anfang. Es muss nur halt ein sinnvoller Text eingesetzt werden.
Genau, also das wäre, ja, also ja. Wenn die Software das machen würde, wäre das keine Lösung, sondern das wäre eine Hilfestellung, um dann zu sagen, überall, wo Image im Text steht, muss ich rangehen. Und das Schreiben von Alternativtexten ist eben auch eine Kunst, aber auch dazu gibt es Hilfeseiten im Netz, weil es eben nicht sinnstiftend ist, dann nochmal die Kenntnisse aus der Schule rauszukommen und eine Bildbeschreibung zu machen, wenn das Bild eigentlich eine ganz kernige Botschaft vermitteln soll. Dann gilt es, da die Botschaft reinzupacken und nicht die Beschreibung, dass oben links gerade ein Vogel über das Bäumchen, ich muss die Kernbotschaft rüberbringen, wenn sie nicht im Text drin ist. Wenn das Bild wirklich nur Deko ist, dann lässt man den Alttext komplett weg, weil wenn alle Informationen im Text drin sind, ist es fein. Dann sollte man auch nicht, hier steht ein Bild, dass das nochmal verdeutlicht, das wäre dann auch Blödsinn. Das hält die Leute nur auf.
Ja. Ganz okay, macht man den Alttext dann leer, weil der Screenreader schon erkennt, dass da eine Datei ist. Aber dann weiß der blinde Nutzer, okay, der Alttext ist leer und ich habe die Informationen vom Bild dann über einen anderen Weg bekommen.
Okay, aber er kriegt dann irgendwie schon vorgelesen, dass da ein Bild wäre oder wird das gar nicht genannt beim Screenreader?
Also er bekommt dann mit, dass da ein Bild ist, aber weil der Beschreibungstext leer ist, weiß der blinde Nutzer, dass es halt nur eine Schmuckgrafik ist und dass er die Informationen zu dem Bild schon aus dem Kontext bekommen hat.
Alles klar, danke. Hier war auch noch die Frage, wo ihr die Referenten des derzeit Machbaren seht.
Die Referenten des...
Die Grenzen.
Ja.
Voll in Bewegung. Ja. Also ein Beispiel ist, wir haben mal ausgelotet bei uns mit einer Truppe, die so Frontend-Assistenten baut. Man könnte auch da, wo Software an ihre Grenzen kommt, als Einzelplatzanpassung, das auch das Thema war vorhin beim Christian Bühler da drin, wenn es eben gar nicht mehr anders geht, könnte man auch mit Frontend-Assistenten rangehen. Und natürlich lassen sich auch bestimmte Dinge dann von einer KI sicherlich mal, weil das ist die nächste Frage dann da dran. Also man sollte das nicht statisch betrachten, sondern natürlich auch immer gucken, welche der neuen Technologien sind da drin. Und man muss es immer wieder neu bedenken. Sind die Grenzen, glaube ich, stark in Bewegung im Moment.
Ich habe noch eine Frage von Seiten Hochschulen. Ich meine, gibt es ein Set von solchen Personas-Beschreibungen, die irgendwo so vorhanden sind, dass man sagen kann, die eignen sich besonders gut, um das zum Beispiel in einem Software-Engineering-Kurs dran zu bringen oder so? Oder werden die jeweils immer spezifisch entwickelt?
Also idealerweise würde ich die im Firmenkontext spezifisch entwickeln, weil man den Arbeitskontext ja auch immer mit berücksichtigen sollte. Aber es gibt bei der WCAG Personas, die halt auch in Alltagssituationen dargestellt werden, die, finde ich, ganz gut geeignet sind. Und die BBC hat auch sehr nette Personas. Also wenn man auf der BBC-Seite schaut und da nach Personas sucht, findet man auch ganz gute Beispiele. Und wie gesagt, auf der WCAG-Seite auch.
Hier wurde auch gefragt, wie sollte das im Pflichtenheft formuliert werden?
Also wir haben das, also mittlerweile arbeitet die Telekom sehr viel in agilen Entwicklungen und vorher im Wasserfall haben wir das unter den nicht funktionalen Anforderungen mit aufgenommen. Da sind wir sogar so weit gegangen, dass wir wirklich die Bausteine aus der WCAG schon übernommen haben, sodass die Projekte die 1:1 in ihr Pflichtenheften übernehmen konnten und dann aber ganz konkret schauen konnten, ist diese Anforderung für mich jetzt relevant oder nicht. Ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Anforderung im Hinblick auf Ton und Video habe, dass ich da einen Untertitel für brauche, aber wenn ich jetzt keine Tonausgabe oder keine Videoausgabe in meinem System habe, also unabhängig jetzt von Screenreader, ist was anderes, also sondern im Standard halt keine Ton- und keine Videoausgabe habe, dann brauche ich diese Anforderung ja nicht zu berücksichtigen. Sodass wir da den Entwicklern und den Projekten Hilfestellung gegeben haben, dass sie dann konkret durchgehen konnten, welche Anforderung ist für mich relevant und nicht. Und dass sie dann halt die nicht relevant waren, wieder rausgelöscht haben und die anderen drin gelassen haben.
Hier war dann noch die Frage, ob es Beispiele gibt, welche Alt-Tags nicht sinnvoll sind, also Alt-Beschreibungen. In solchen Bildern.
Ja, es ist, wie ich schon sagte, es geht um die Botschaft, nicht um das Bild. Also es sei denn, die Botschaft ist, ja, da gibt es natürlich, es gibt immer Grenzen, auch das, wie der Christian Bühler, Barrierefreiheit ist, es gibt kein Barrierearm, weil Barrierefreiheit an sich praktisch nicht zu erreichen ist, weil nicht jeder in jeder Situation jeden Zugang bekommen kann. Und zwar gebäudetechnisch, nicht wie softwaretechnisch. Es gibt immer Grenzen. Aber man kann eben versuchen, so die größten Klötze zu erfassen. Und insofern eben, es ist, wenn es nicht wichtig ist, also wenn die Ampel ist grün, das sollte auch ein Blinder wissen, weil man gelernt hat, dass dieses Grün eben dafür steht, dass man eben fahren kann, dass es erlaubt ist zu fahren oder dass es gut ist. Insofern ist das dann okay. Aber ich brauche jetzt nicht, wenn das Grün nicht eine Botschaft ist, oder wenn ich sage, die Wiese steht in sattem Grün und ich habe einen Artikel über irgendwie Regenfall oder Trockenheit oder sowas, dann ist das auch wieder eine Botschaft, die da ist. Also es ist wirklich schon etwas komplizierter, die Botschaft auf den Punkt zu bringen. Ich mache es persönlich oft auch so, dass ich wirklich dann ein dekoratives Bild nehme und die Botschaft drunter schreibe. Dann wird es einfach
für alle. Also jetzt vielleicht mal auf dein Ampelbeispiel zurückzukommen, Ralf. Ich könnte ja eine Ampel auch hier ganz anders beschreiben. Es ist ein Metallpfahl, der 2,50 Meter hoch ist, mit drei Leuchtfeldern drauf. Die drei Leuchtfeldern können unterschiedliche Farbe haben und die aktuelle Farbe ist grün. Also das wäre jetzt für mich zwar eine umfassendere Beschreibung einer Ampel, aber diese Botschaft, die Ampel ist grün und der Autofahrer oder der Fußgänger kann die Straße passieren oder fahren, ist ja die Botschaft, die vermittelt werden soll. Man sollte halt sich immer dann wieder darauf fokussieren, wie Ralf sagt, was ist die Botschaft und nicht jedes Detail auf der Seite beschreiben. Aber auch da, wie Ralf schon sagte, gibt es im Internet Hinweise, wie man halt Alttexte beschreibt, mit sehr guten Beispielen auch.
Also nur gerade ein Hinweis, weil der Chat gerade sehr aktiv ist. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so seht. der Hinweis von Ralf, dass eine Folie rausgenommen wurde, bezog sich darauf, dass eben auch Menschen ohne Behinderungen bessere Input- und Output-Möglichkeiten schätzen würden.
Genau, das war die Frage nach dem Auto. Dagmar und ich haben gestern entschieden, komm, die nehmen wir raus. Die hilft uns jetzt nicht weiter. Jetzt wird genau nach dem Auto gefragt. Ja, klar. Das ist auch eine der Botschaften. Also Usability, also Barrierefreiheit ist praktisch eine extreme oder eine sehr starke Form von Usability. Und richtig gemacht, hatte ich ja auch gesagt, ist das eine Unterstützung für im Bereich jetzt auf Open Source, hatte ich es ja nochmal formuliert. Ne? Ist das auch ein Vorteil für Menschen, die jetzt keine permanente Einschränkung haben, aber zum Beispiel eine situative?